Liebe Festgemeinde zu Kleinostern, unser heutiger Predigttext berührt viele Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Mission, die scheinbare und wahre Motivation, die hinter unserem und anderer Leute Handeln steckt. Die Frage, wie wir damit umgehen, wenn hinter Dingen, die in der Kirche passieren, offensichtlich nicht die richtige Motivation steckt. Und das eigentliche Ziel unseres Lebens und all unserer Bemühungen. Ich lese den Text aus Philipper 1, die Verse 15 bis 21 nach der neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt: Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Bei all den schwierigen, aufgeworfenen Fragen und in der mehr als bescheidenen Situation, in der sich Paulus im Gefängnis befindet, strahlen diese Sätze eine nahezu schockierende Gelassenheit aus. Paulus stellt sachlich fest, dass es Irrlehrer gibt, dass viele Prediger unterwegs sind, die ihn ärgern wollen, indem sie das, was ihm heilig ist, was sein Lebenswerk im Auftrag Jesu ist, für ihre Zwecke missbrauchen. Paulus ist aber weit davon entfernt, sich irgendwie darüber aufzuregen und seine Rechte einzufordern. Er meint, dass das alles schon so in Ordnung gehe, solange Christus im Gespräch bleibe, und er ist überzeugt, dass einfach am Ende alles gut wird. Kann einen diese Ruhe nicht aufregen? Macht es sich Paulus hier nicht zu leicht? Ist das nicht Selbstbetrug? Ist das, was noch viel schlimmer wäre, nicht Verrat an seinem Auftrag? Hätte er nicht die Pflicht, gegen alle falschen, unehrlichen Tendenzen anzukämpfen? Paulus ist ein Kämpfer. Als solchen kennen wir ihn aus vielen Texten der Bibel. Auch innerhalb des Philipperbriefes ändert sich der Ton noch beträchtlich. Umso lohnender ist es, diesen Abschnitt, in dem uns ein so ganz anderer Paulus begegnet, intensiver zu betrachten und vielleicht dem Geheimnis der Gelassenheit ein Stückchen auf die Spur zu kommen. Gelassenheit, mehr Gelassenheit wünschen wir alle uns oft. Was ist das eigentlich? Gelassenheit ist nicht Gleichgültigkeit. Ein gelassener Mensch meint nicht, dass ihn geschehendes Unrecht nichts anginge. Gelassen kann ich vielmehr dort sein, wo ich darauf vertraue, dass es für das Problem eine Lösung gibt, wo ich auf diese Lösung warten kann oder wo ich weiß, was zu tun ist und ruhig mit meiner Arbeit beginnen kann. Gelassen bin ich dann, wenn mich nicht wirre Gefühle beherrschen, sondern wenn ich entweder die Situation klar überblicke oder wenn ich darauf vertraue, dass ich früher oder später diesen Überblick bekomme und zum richtigen Handeln, zur richtigen Zeit fähig sein werde. Wie wunderschön und wie selten, sind solche gefestigten Zeiten der sicheren Schritte in unserem Leben. Und doch müssen sie kein Wunschtraum bleiben, sagt uns der heutige Predigttext. Und er macht uns klar, dass diese Gelassenheit eine gute, eine von Gott vorgesehene Möglichkeit ist, auf Probleme, auf Fehlverhalten anderer, sogar auf Provokationen zu reagieren. Zum Glück lässt uns Paulus an seiner Gelassenheit am Beginn des Philipperbriefes nicht nur teilhaben, sondern wir erfahren bei genauerem Hinsehen auch deren Ursachen und Grundlagen. Es sind Heilsgewissheit, Beistand des Heiligen Geistes und die Fürbitte anderer Christen. Paulus schreibt in Vers 19: Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Heilsgewissheit, Heiliger Geist, Fürbitte. Na, darauf wären wir mit einigen Jahren Erfahrung im Christenleben wahrscheinlich ja auch selber gekommen, oder etwa nicht? Aber offensichtlich gibt es auf diesen Gebieten für uns noch Wichtiges zu entdecken, sonst könnten wir ja viel öfter so gelassen sein, wie wir es uns selber wünschen. Denn Gelassenheit spart viel an falscher Stelle wenig sinnvoll eingesetzte Energie und macht Kräfte für die wirklich wichtigen Dinge frei. Das wollen wir doch, jeder in unserem Leben und als Gemeinde. Einer der Gedanken von Paulus sprang mich dabei sofort an und ist es wohl wert, heute etwas genauer betrachtet zu werden. Paulus behauptet da also unter anderem: Ich kann so ruhig und souverän meiner schwierigen Situation begegnen, weil ihr für mich betet. Könnte es also sein, dass ein Weg zu mehr Gelassenheit im Gebet füreinander steckt? Aber das machen wir doch. Viele von uns haben gute Erfahrungen mit dem Gebet für andere und auch damit, dass für sie selbst gebetet wurde. Und für jede dieser Erfahrungen sollten wir sehr, sehr dankbar sein. Ich habe in zwei Büchern, die mir viel bedeuten, noch einmal nachgelesen, was sie zum Thema Fürbitte sagen und möchte das Gefundene gern mit euch teilen. Es handelt sich dabei zum einen um die Schrift »Gemeinsames Leben«, die Dietrich Bonhoeffer 1938 geschrieben hat, nachdem das von ihm geleitete Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Finkenwerder von der Gestapo geschlossen worden war. Zum anderen geht es um Gedanken aus dem Tagebuch des katholischen Priesters Henry Nouwen, der sich auf die Erfahrung eingelassen hatte, für 7 Monate in ein Kloster zu gehen, um zu schweigen und intensiv zu beten. Er hatte nämlich festgestellt, dass er wesentlich lieber über das Beten Bücher schreibt und Vorträge hält, als es selbst zu tun. Auch wenn wir weder Priester sind noch Bücher schreiben, ist uns allen wohl diese grundsätzliche Erfahrung nicht ganz fremd. Wir wissen eigentlich, dass Gebet die Grundlage unseres Lebens sein sollte, machen auch immer wieder gute Erfahrungen, wenn wir es tun. Und wie oft schämen wir uns, wenn wir nüchtern betrachten, wie schwer es uns fällt, im Alltag treue Beter zu sein. Das Buch von Nouwen heißt »Ich hörte auf die Stille«. Betrachten wollen wir das große Geschenk der Fürbitte unter 3 Aspekten. Erstens, was ist eigentlich das Ziel des Betens füreinander? Zweitens, wie kann Fürbitte praktisch aussehen? Und drittens, welcher Zusammenhang besteht zwischen Fürbitte und Gemeinschaft? Klar machen müssen wir uns immer wieder, dass es nicht Ziel von Fürbitte ist, Gott über Notlagen zu informieren. Wir dürfen getrost darauf vertrauen, dass er bereits umfassend informiert ist und er die Situation besser überblickt als wir. Wozu dann unsere Fürbitte? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir in 2 Richtungen schauen. Darauf, welche Funktion die Fürbitte für den Beter selbst hat, und welche für denjenigen, dem sie eigentlich gilt. Einen Grund dafür, warum treue Fürbitte oft so schwer ist, habe ich in Nouwens Tagebuch gefunden. Er gibt hier die Worte des ihn betreuenden Abtes wieder. Der sagte zu ihm: In der Zeit der Fürbitte müssen Sie sich mit Ihrer grundlegenden Ohnmacht auseinandersetzen und sie müssen ihre fundamentale Unfähigkeit erfahren, anderer Leute Probleme lösen und die Welt verändern zu können. Und er beschreibt, wie wichtig diese Erfahrung, das Durchleben dieser Tatsache ist, damit in unserem Leben alles seinen richtigen Platz bekommt. Er schreibt weiter: Wenn Sie dieser Erfahrung nicht ausweichen, werden Sie nach und nach einsehen, dass viele Ihrer Vorhaben, Pläne und Verpflichtungen gar nicht so dringend, entscheidend und wichtig sind, wie Sie gemeint hatten. Diese Dinge belästigen Sie dann bald in Ihrer Zeit mit Gott nicht mehr und nehmen den Ihnen angemessenen Platz in Ihrem Leben ein. Treue Fürbitte lässt uns unsere Abhängigkeit von Gott erleben und lässt uns oft Gottes Handeln miterleben, ja Teil von ihm werden. Beten schafft Raum für das Handeln Gottes. Es eröffnet einen Raum, in dem Gott anderen Menschen begegnen kann. Nauen beschreibt die Erfahrung so: Ich entdecke, wie wichtig dieser innere Raum ist. Wenn er vorhanden ist, scheint es, dass ich viele Anliegen anderer Menschen darin aufnehmen kann, ohne bedrückt zu werden. Wenn ich jenen inneren stillen Ort spüre, kann ich für viele andere beten und eine sehr persönliche Beziehung zu ihnen empfinden. Dem Beter verschafft seine Fürbitte nicht nur die richtige Beziehung gegenüber dem allmächtigen Gott und gegenüber den Anforderungen seines eigenen Lebens, sondern sie verändert den Blick auf den anderen Menschen in sehr heilsamer Art. Bonhoeffer hat die Erfahrung: Einen Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte in das Antlitz des Bruders, um dessen Willen Christus gestorben ist, in das Antlitz des begnadigten Sünders. Ziel der Fürbitte ist es also nicht, dass ich in der Gegenwart Gottes alle und alle nur noch großartig finde. Da verlangen wir nämlich oft zu viel von uns und sind dann schnell enttäuscht und entmutigt. Wirkung von Fürbitte ist, dass ich den, der mir Mühe macht, als den sehe, der Christus und dessen Gnade braucht, egal ob er mir sympathisch ist oder nicht. Ich muss da Gott auch keine langen, wohlformulierten Reden über den anderen Menschen halten. Wenn Christus in jedem von uns lebt, und das ist eine Tatsache, dann haben wir alle die Möglichkeit, in uns diesen Raum zu eröffnen, in dem der andere Mensch mit Christus in Berührung kommt. Wichtig sind also nicht unsere Worte, sondern dieser Raum. Also das Wissen um die Gegenwart Gottes in mir, das Hinbringen des anderen in diese Gegenwart Gottes und das Vertrauen, dass Gott handelt und das Richtige zur richtigen Zeit tut. Bonhoeffer fasst zusammen: Fürbitte tun heißt, dem Bruder dasselbe Recht einräumen, das wir empfangen haben, nämlich vor Christus zu stehen und an seiner Barmherzigkeit Anteil zu haben. Weil das so wichtig ist und weil der Satz mir als Deutschlehrer natürlich Spaß macht, wiederhole ich den nochmal: Der Umfang und die Qualität der Formulierungen spielt hier keinerlei Rolle. Ich habe nämlich manchmal die Befürchtung, dass manche von uns im Gottesdienst und in Gebetsgemeinschaften denken, dass andere so schöne Gebete formulieren können, dass das ihre Gabe leider nicht ist und daraus schlussfolgern, dass Fürbitte für sie wohl nicht das Richtige sei. Dieser Gedankengang ist falsch und gefährlich. Bonhoeffer schreibt: Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Wir haben ja schon festgestellt, dass es mir das Gebet für einen anderen leicht macht, in ihm den Menschen zu sehen, der Gottes Erbarmen nötig hat. Das gilt nämlich nicht nur für die Menschen, die Probleme haben oder die mir Probleme machen, sondern es gilt genauso für die, die ich sehr mag, deren Fähigkeiten ich bewundere, die mein Gebet gar nicht nötig zu haben scheinen. Die brauchen die Fürbitte anderer besonders, weil die vor lauter Tun es vielleicht selbst manchmal vergessen, wie sehr sie aus der Barmherzigkeit Gottes leben und dann mit ihren vermeintlichen souveränen Fähigkeiten auch Schaden anrichten können. Hier ist der Dienst der Gemeinschaft für ihre sogenannten Macher sowas von gefragt. Fürbitte ist definitiv eine wichtige Aufgabe für jeden von uns, weil Fürbitte uns hilft, bewusst in der Abhängigkeit von Gott zu leben, weil sie uns hilft, den anderen immer besser mit den Augen Gottes zu sehen und weil Fürbitte den Raum und damit ungeahnte Möglichkeiten für das Handeln Gottes schafft. Ich kann mich also in der Fürbitte selbst der Tatsache versichern, dass Gott Menschen begegnet und handelt. Gibt es etwas, das mir mehr Gelassenheit verschaffen könnte? Da jetzt hoffentlich allen klar ist, dass Sie für die Fürbitte genau die Richtigen sind, dass Sie gebraucht werden und Sie selbst als Fürbittende einen großen Gewinn haben werden, auch wenn der mir nebenbei abfällt, noch ein paar praktische Gedanken. Schon oft haben wir erlebt, wie gut es tut, wenn jemand uns sagt, ich denke an dich. Dieses in Gedanken bei einem anderen sein hat tatsächlich eine ungeheure Kraft. Ist es doch Ausdruck von Wertschätzung und Anteilnahme, die uns wichtig sind und von denen wir leben. Wir können dem jetzt noch eins draufsetzen, indem wir anderen sagen, ich bete für dich. Ich bin da auch oft feige, aber wir sollten mit den guten Gaben Gottes nicht so geizig sein. Dass dieses Gebet für Sie etwas Gutes ist, das ahnen mehr Leute, als man so denkt. Und selbst wenn man erstmal ein mitleidiges Schmunzeln ernten sollte, bin ich gewiss, dass den meisten der Schmunzelnden unsere Zusage nachgeht und sie hoffen, dass wir dran denken, unser Versprechen zu halten. Besonders schwer fällt uns das mit der Zusage von Fürbitte ja oft bei Leuten, die uns besonders nahe stehen. Und wie froh ist man selbst, wenn man die wohltuenden Worte tatsächlich wieder mal rausgekriegt hat. Sorge dich nicht, sei gelassen, ich bete für dich, ich bin für dich da und Gott wird handeln. Noch einmal Bonhoeffer aus Gemeinsames Leben. Es ist eine besondere Not der Gebetszeit, dass unsere Gedanken sich leicht zerstreuen und eigene Wege gehen zu anderen Menschen oder zu irgendwelchen Ereignissen unseres Lebens hin. Schon das ein oder andere Mal erlebt? Oder ich denke an Adrien Pless und das Tagebuch eines frommen Chaoten, der sich vorgenommen hatte, sein Gebetsleben zu intensivieren und tapfer früh aufstand, um für andere zu beten, und in dessen Tagebuch nur wenige Tage später stand, um 6 Uhr weckte mich meine Frau. Auch schon so oder ähnlich gehabt. Bonhoeffer gibt hierzu einen weisen Rat. Erstens, nicht zu sehr ärgern. Zweitens, keinesfalls aufgeben. Und drittens, nicht zu sehr gegen die ablenkenden Gedanken ankämpfen, sondern ruhig erst dafür beten, was uns stören will, und geduldig zum Ausgangspunkt, am besten einem Bibelwort, zurückkehren. Und beide uns heute helfende Autoren empfehlen dringend, sich eine feste Zeit des Tages für die Fürbitte zu reservieren, wie für unsere anderen Aufgaben auch. Der Abt des Klosters rät: Setzen Sie eine vernünftige Zeit fest, und wenn Sie sie einmal festgesetzt haben, dann halten Sie sich um jeden Preis daran. Wenn Sie treu bleiben, werden Sie langsam entdecken, dass es sinnlos ist, über Ihre vielen Aufgaben nachzudenken, weil Sie ohnehin in dieser Zeit nichts tun. Dann beginnen Sie während dieser freien Zeit zu sagen, da ich jetzt sowieso nichts anderes mache, kann ich ja auch genauso gut beten. Noch ein paar abschließende Sätze zum Nutzen der Fürbitte für die Gemeinschaft. Fürbitte allein und Fürbitte in Gemeinschaft haben eine große Verheißung. Fürbitte bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott selbst. Natürlich diejenigen, für die gebetet wird, aber auch die Betenden selbst. Verzichten wir nicht darauf, Zeit in der Gegenwart Gottes ist allemal das Beste, was uns passieren kann. Fürbitte führt uns unweigerlich zueinander. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu: Es gibt keine Abneigung, keine persönliche Spannung oder Entzweiung, die nicht in der Fürbitte, was uns betrifft, überwunden werden könnte. Natürlich zunächst nur, was uns betrifft. Aber ein Problem, das für uns keins mehr ist, verschafft Freiheit und macht handlungsfähig. Und Fürbitte stützt immer wieder das richtige Verhältnis zwischen Einzelnen und Gemeinschaft. Bonhoeffer spricht von der Probe auf die rechte Gebetszeit und eine rechte christliche Gemeinschaft und schreibt: Fragt euch, hat alles dazu gedient, den Einzelnen frei, stark und mündig zu machen? Oder hat es ihn unselbstständig und abhängig gemacht? In der Fürbitte geben wir unser fruchtloses Sorgen ab, das eh zu nichts führt. Das macht uns frei, das zu tun, was dran und wichtig ist, aus der Kraft und in der Gelassenheit des Gebetes, auch ganz praktisch. Bei Paulus hatte sich diese Haltung sogar im Gefängnis bewährt und vielen Menschen Mut und Zweifelnden ein Zeugnis von der Kraft des Glaubens gegeben. Ich wünsche uns allen eine Letare, eine Freudewoche mit vielen guten Erfahrungen und vielleicht einem neuen Anfang in dem treuen Gebet für andere. Am besten ehrlich machbare Ziele stellen und, wie die Werbung und zu Hause bei uns unser Sohn Justus ab und zu sagen, einfach machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.